Tat hier in den Raum stellen, auch als Bruch. Ich glaube, es wirklich keinen Grund dafür gibt. Sondern ich weiß, dass Gott jedem von uns nahe ist und dass Gott durch jeden von uns wirken möchte. Und dass es Gottes totaler Wunsch ist, etwas mit uns zu machen. Und ich habe total oft das Gefühl, noch nicht immer irgendwie, aber jetzt so in den letzten Monaten, wo ich dann wie wieder ganz verstärkt irgendwie so selber in den ganzen übernatürlichen Bereich reinbete und darüber denke und meditiere, dass es oft so ist, dass wir unser Leben leben und dass Gott irgendwo neben uns ist und sein Reich irgendwo neben uns ist und man existiert irgendwie so oder koexistiert irgendwie so friedlich. So, Gott stört uns nicht und wir stören Gott nicht. Und ich glaube, dass das ein total beschissener Zustand ist. Und so kommt es dann, dass man als Christ errettet sein kann und mit Sicherheit in den Himmel kommt, aber dass man irgendwie die besten Sachen vorher echt verpasst. Und ich glaube, wenn es eine Tugend geben würde, die ich jemanden implantieren könnte, also wenn das irgendwie möglich wäre, Hände aufzulegen und eine Tugend durch Gebet weiterzugeben, dann würde ich, glaube ich, Sehnsucht nach Jesus weitergeben. Es gibt sicherlich viele gute Tugenden. Treue wäre auch irgendwie was. Und ja, ich weiß nicht, wenn das einmal geklappt hat, dann klappt es vielleicht bei der nächsten auch nochmal. Und dann würde ich das jeden Freitag machen. Aber ich glaube, dass es so eine Sache gibt, die unser Leben am nachhaltigsten beeinflussen kann. Und das ist eine totale Sehnsucht nach Jesus. Eine Sehnsucht, die sagt, egal wo ich jetzt bin, es reicht mir einfach nicht. Weil nämlich irgendwie der... Ach, ich habe immer die englischen Bibelstellen im Kopf, weil ich irgendwie dauernd englische Prediger höre. Irgendwie, das ist blöd. Jesaja sagt das irgendwo, dass also sinngemäß irgendwie, dass Gottes Königreich auf Ewigkeit größer werden wird. Und genauso ist es bei uns. Wir leben in einem Königreich, das sich entwickelt. Und das, was wir jetzt haben, das muss größer werden und es kann größer werden. Und solange irgendwie diese Sehnsucht da ist, die sagt, ich will mehr von Jesus haben, koste es, was es wolle, werden wir wachsen. Und ich fürchte, dass total viele von uns an so einem Punkt sind, wo sie gesagt haben, Mensch, ich habe einmal dafür gebetet, ich habe zweimal dafür gebetet, das hat nicht geklappt. Und man lehnt sich irgendwo zurück und fängt an, sich eine komische Theologie aufzubauen und denkt irgendwie, dass das, was wir jetzt haben, dass es die Spitze des Christseins ist. Und es ist nicht so. Es ist nicht die Spitze des Christseins, sondern es geht noch sehr viel mehr. Es geht viel mehr irgendwie als das, was wir haben. Und solange diese Sehnsucht da ist, die manchmal vielleicht auch richtig schmerzhaft sein kann, solange wird geistliche Entwicklung da sein. Denn solange wird es uns ins Wort Gottes treiben und wir werden die Sachen lesen und beten irgendwie dafür, dass wir sie erleben. Und solange wird auch eine Treue irgendwie Gott gegenüber da sein, dass wir sagen, ich werde machen für Jesus, egal was er mir sagt. Ganz egal, ob es was Großes ist oder etwas Kleines ist, ich werde tun, was Jesus von mir verlangt. Und solange wird es möglich sein, geistlich zu wachsen und weiterzukommen. Und deswegen, ich kann euch das nicht geben, aber es ist irgendwie mein Gebet, irgendwie schon seit 13 Jahren, wie seit ich bei Jesus bin, ist mein Gebet, Herr, mehr von dir. Und ich glaube, dieses hier bin ich einmal mehr und ich gebe mich ganz hin und ich will immer mehr von dir. Ach nee, das ist ein anderes Lied. Keine Ahnung. Das waren zwei, ne? Ja, egal, wer kann sich die ganzen Texte schon merken. Aber auf jeden Fall das Lied, die ich total oft singe zu Hause. Ich glaube, ich singe beide irgendwie ziemlich oft. Auch immer mehr. Immer mehr ist das mit dem E-Moll da drin, ne? Obwohl das andere ist auch das mit dem E-Moll da drin. Okay, vergesst das letzte. Aber es ist jedenfalls irgendwie echt ein Lied, das ich oft gesungen habe. Ein Schrei meines Herzens ist. Und ich kann das nicht irgendwie für dich beten, aber du kannst das beten. Und wenn du wirklich weiterkommen willst, ey, dann mach das echt zu deinem Gebet. Mach das zu deinem Gebet. Zeig mir mehr von dir, Gott. Führ mich mehr auf deinem Weg. Gib mir mehr von dir. Und sei echt unzufrieden. Sei positiv unzufrieden mit dem, was du jetzt erlebst. Und ganz ehrlich, solange du das nicht regelmäßig erlebst, dass du breit bist vor Freude im Heiligen Geist, und solange du es nicht regelmäßig erlebst, dass jemand sich bekehrt, wenn du tanken gehst, und solange du das irgendwie nicht regelmäßig erlebst, dass deine Gebete erhört werden, und solange du es nicht regelmäßig erlebst, dass Gott dir etwas in seinem Wort zeigt und du richtig aufgeregt bist vor Leidenschaft, solange ist mit absoluter Sicherheit noch Entwicklungspotenzial da. Und solange bist du mit Sicherheit noch nicht da angekommen, noch nicht mal da angekommen, wo nach Apostelgeschichte das normale christliche Leben ist. Und ich weiß, dass das weit über dem Standard ist, den wir haben heutzutage. Aber wir wollen nicht das Wort Gottes unserem Standard anpassen und das irgendwie wegdiskutieren und meinen, ja, irgendwie ist ja cool, so wie wir leben, sondern eigentlich wollen wir unser Leben dem Wort Gottes anpassen. Und das wird es heißen, irgendwie immer wieder zu sagen, ich weiß irgendwie, dass ich nicht da angekommen bin, wo ich eigentlich hin soll. Und das wird es auch heißen, irgendwie immer wieder mal den Schmerz darüber zu fühlen, dass wir noch nicht da angekommen sind. Aber wenn das noch da ist, dann wird es uns weitertreiben. Und deshalb bitte Leute, lasst das echt zu und betet irgendwie darüber. Denn Gott irgendwie kann mit jedem von uns wesentlich mehr machen, als es jetzt im Moment der Fall ist. Und ich kann euch das echt garantieren. Es gibt noch wirklich Horizonte mit Jesus zu entdecken. Es geht viel, viel weiter. Und wenn du zufrieden bist und dich zurücklehnst, dann wirst du das Beste verpassen. Also natürlich wirst du im Himmel dann noch alles kriegen, aber hier auf dieser Erde wirst du das Beste verpassen. Und das wäre echt verdammt schade, das wäre jammerschade. Ich glaube, es gibt fast nichts, was trauriger ist, irgendwie als 20, 30, 40, 100 Jahre in eine Gemeinde zu gehen und eigentlich nie richtig was mit Jesus erlebt zu haben. Und immer davon abhängig zu sein, dass das Programm in der Gemeinde gut ist und wir damit mal ein bisschen gesegnet ist. Und wenn das Programm dann schlecht ist, dann ist man wieder irgendwie ungesegnet. Und immer davon abhängig zu sein, dass die Gefühle einem gerade sagen, wie man sich fühlt oder wie man irgendwie gerade drauf ist und nicht irgendwie die Unabhängigkeit von dieser Welt zu kommen. Das ist echt richtig schade. Das hat alles überhaupt nichts mit meinem Predigtthema zu tun. Aber ich hätte fast Lust, irgendwie meine Predigt zu verändern und darüber zu predigen. Ey, weil einfach mein Herz total voll ist davon. Und ich glaube, das ist eine Sache, ich erinnere mich nicht so gut an die Predigten von letzten Wochen und sowas, aber ich glaube, das ist eine Sache, die ich immer wieder mal gepredigt habe, weil ich einfach merke, mein Herz ist voll davon. Weil ich wirklich glaube, irgendwie, dass wir als Gemeinde und als einzelne Gläubige weiterkommen müssen. Es ist wirklich an der Zeit, jetzt einen Schritt weiter zu gehen. Und ich glaube, dass auch wirklich eine Zeit von Gnade da ist und die es uns ermöglicht, Sachen unter die Füße zu kriegen, die wir vielleicht irgendwie seit vielen Jahren nicht unter die Füße gekriegt haben. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber es gibt manchmal einfach Zeiten, wo Gottes Gegenwart besonders stark ist, wo Gottes Kraft besonders stark da ist. Und jedenfalls mein Empfinden ist es, dass es im Moment so eine Zeit ist und dass es für viele von uns an der Zeit ist, einfach mal einen Schritt weiter zu gehen. Und das kann irgendwie bedeuten, dass du weitergehen musst im Bereich von geistlichen Gaben. Und das ist ja gerade unsere Predigtreihe schon seit einer ganzen Weile, dass wir uns über die Geistesgaben Gedanken machen. Aber ich glaube, dass es auch für viele heißt, dass Gott dir sagt, bekomm etwas in deinem Leben auf die Reihe, was du vielleicht irgendwie seit vielen, vielen Jahren nicht auf die Reihe kriegst. Und ich weiß, dass man sich damit arrangieren kann. Ich weiß, dass man sich mit Sucht arrangieren kann. Ich weiß, dass man sich mit psychischen Krankheiten arrangieren kann, dass man sich mit Depressionen arrangieren kann. Ich weiß, dass man sich mit allem Möglichen arrangieren kann, aber man muss es auch nicht. Und was die Wahrheit des Evangeliums ist, und da bin ich felsenfest von überzeugt, ist, Jesus rettet und Jesus macht frei. Und Jesus macht frei von Sucht. Und Jesus macht frei von Depressionen. Und Jesus kann von diesen Dingen frei machen und er will es. Und es ist eine Katastrophe, es ist echt eine verdammte Katastrophe, wenn wir uns irgendwann zurücklehnen und sagen, hey, das wird sich nicht ändern, ich werde mich gar nicht mehr ändern. Weil dann ist es klar, dann wirst du dich auch nicht ändern. Aber solange es irgendwie noch da ist und wir dieses sich ausstrecken nach Gott und dieses immer wieder aufstehen und immer wieder sagen, ich werde weitergehen, irgendwie ganz egal, wie oft ich hier irgendwie einen drüber kriege und egal, wie oft ich wieder falle, ich werde weitergehen und weiter auf Jesus zugehen und ich werde dahin kommen in Jesu Namen, dass ich irgendwann heilig lebe an diesem Punkt und ich werde es irgendwann schaffen, dass Gottes Gegenwart in meinem Leben vollkommen normal ist und ich werde es schaffen, dass irgendwann Leute durch mich gesegnet werden auf einer vollkommen normalen Basis, täglich oder mindestens wöchentlich, solange so ein Geist da ist, der sagt, ich stehe immer wieder auf, als Stehaufmännchen bin ich geboren und ich werde so lange kämpfen, bis ich irgendwie da durch bin, solange wird das für Gott möglich sein, uns zu segnen. Und ich weiß nicht, warum das irgendwie so ist, aber das ist echt in ganz Deutschland so. Ne? Ich komme echt rum in Gemeinden. Also es ist nicht, dass ich irgendwie jedes Jahr nur zwei treffe oder zwei kennenlerne oder mich bloß mit zwei Pastoren treffe oder so. Aber überall empfinde ich das eigentlich, dass so eine Sättigung da ist und man irgendwie sagt so, ja, jetzt sind wir hier und das ist ja irgendwie ganz schön. Und dass irgendwie ganz wenig von dieser Heiliggeist-Unzufriedenheit da ist, die sagt, komme dein Reich, geschehe dein Wille. Aber ich glaube, dass es etwas ist, was Jesus uns geben möchte. Also wir beten immer wie das Vaterunser und das kommt ja aus dem Vaterunser. Ne? Komme dein Reich, geschehe dein Wille oder dein Reich, komme dein Wille, geschehe. Ich weiß nicht, kennt das jemand auswendig? Also wieder so ein Lied, das ich immer durcheinander werfe mit dem Glaubensbekenntnis und so. Nee, Quatsch. Aber das ist etwas, was wir beten und wo wir uns kaum Gedanken drüber machen. Aber wenn wir sagen, wie dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann heißt das, dass wir einen Auftrag haben und Gott darum bitten, uns in diesem Auftrag zu unterstützen. Und dieser Auftrag ist, dass das gleiche Reich, das im Himmel herrscht, hier runter auf die Erde kommt. Hoah. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist starker Tobak. Ich meine, das ist was, wo man immer so drüber wegliest und wie was man gedankenlos mitbetet. Aber das ist eigentlich, ist das der Auftrag der Gemeinde, dass Gottes Reich hier auf diese Welt kommt, wie es im Himmel ist. Dass Gottes Herrschaft hier auf dieser Welt anbricht, so wie sie im Himmel ist. Und wir können uns nicht mit weniger zufrieden geben. Wir dürfen uns nicht mit weniger zufrieden geben. Wir können uns echt nicht mit weniger zufrieden geben, als dass das wirklich durchbricht. Und Jesus, ich bete darum. Gott, ich bete wirklich darum, dass du uns Herzen gibst, die sich nach dir sehen und die sagen, hey, no matter what, egal wie was sich mir in den Weg stellt, egal wie schwierig das ist, ich werde das durchfechten, ich werde das durchkämpfen. Jesus, du siehst echt unsere Stadt und unsere Städte, Herr. Du siehst die vielen 100.000 Leute. Ich glaube, 6 oder 7 Millionen sind es allein im Ruhrgebiet. Gott, die da leben und die keinen Sinn im Leben haben und die dich nicht kennen. Jesus, du siehst die vielen Christen, die noch nie was mit dir erlebt haben, die nicht für dich brennen. Die 15 Jahre mit dir leben oder 80 Jahre mit dir leben und immer noch irgendwie ein paar Sachen nicht unter die Füße kriegen. Und Gott, ich bete, dass du uns als Gemeinde ein inneres Aufstehen dagegen gibst, Herr. Gott, ich bitte dich, dass du uns einen Spirit gibst, der für uns selber kämpft, der für unsere Geschwister kämpft und der für die Leute da draußen kämpft. Jesus, danke, dass wir dafür da sind, dein Reich hier auszubreiten, sowohl in unserem Leben als auch im Leben von anderen. Und ich bete, dass du uns dabei hilfst, Herr. Gott, ich bete, dass du uns dabei hilfst, nie die Leidenschaft zu verlieren. Gott, ich finde, das ist eines der unnötigsten Katastrophen überhaupt, wenn Leute ihr Feuer verlieren und wenn Leute anfangen, die Welt lieb zu gewinnen und von dir weggehen. Ich bete, dass es nicht mehr passiert, Herr. Gott, die Fälle, die wir erlebt haben, haben ausgereicht. Es soll nicht mehr sein. In Jesu Namen bitte ich dich, dass wir offen dafür sind, in deinem Feuer zu leben und zu brennen für dich. Egal, wo wir sind, egal, was für einen Job wir haben, egal, in was für einer Beziehung wir leben, Herr, egal, wie toll oder scheiße unser Leben ist, ich bete, dass wir nicht aufhören zu brennen für dich. Danke, dass es nicht nötig ist, Herr, aufzuhören. In Jesu Namen. Amen. Ich mache eine kleine Collage. Ich wollte über die Gabe des Glaubens predigen und ich möchte auf jeden Fall ein bisschen über Glauben predigen. Wir sind ja immer noch bei den Geistesgaben und da ist die Gabe des Glaubens erwähnt. Und es ist wie bei eigentlich allen Geistesgaben, dass es Leute gibt, die in einem Bereich besser sind als andere, dass aber jeder von uns in jedem Bereich leben kann. Und es ist gerade beim Glauben etwas, was total wichtig ist zu verstehen, dass es nicht ein paar Leute gibt, die von Gott besonders beschenkt worden sind mit Glauben, sondern dass jeder von uns Glauben hat. Römerbrief sagt, dass jeder das Maß des Glaubens von Gott empfangen hat. Und so ist es, wenn du einem Menschen begegnest, der sagt, ich kann nicht glauben, dann darfst du lachen. Und dann weißt du, dass der nicht recht hat. Er weiß es vielleicht noch nicht. Oder er merkt nicht, in welchen Bereichen deines Lebens er schon glaubt. Er wird mit Sicherheit an irgendetwas glauben. Aber es gibt ganz bestimmt keinen Menschen, der nicht glauben kann. Aber Glaube, biblischer Glaube, ist es im Grunde genommen, dass man sein Vertrauen setzt auf Dinge, die man nicht sehen kann, die Gott einem aber offenbart hat. Und da gibt es Leute, die können das vielleicht besser als andere, aber es gibt auf jeden Fall keinen, der nicht sein Glauben auf Dinge setzen kann, die Gott sagt. Und es gibt keinen, der nicht durch den Glauben zu Gott kommen kann. Und es ist tatsächlich so, wie das Glaube sozusagen die Währung ist des Reiches Gottes. Glaube ist das, womit man alles andere kriegt oder alles andere freisetzen kann, was es in der Bibel gibt. Und das einfachste Ding, worüber ich auch immer wieder gerne predige und was ich auch sehr wichtig finde, weil ich glaube, wenn wir das an einem Beispiel mal verstanden haben, wenn das an einem Beispiel mal richtig Klick gemacht hat, dann weiß man, wie Glaube funktioniert. Aber das einfachste Beispiel ist eigentlich Errettung. Gottes Gnade ist für jeden Menschen da. Jesus ist für jeden Menschen gestorben, der auf dieser Welt ist. Es ist für jeden Menschen Vergebung da. Und der einzige Unterschied zwischen einem Menschen, der nach seinem Tod in den Himmel kommt, und einem Menschen, der nach seinem Tod nicht in den Himmel kommt, ist es so, dass der in den Himmel kommt, gesagt hat, ich will dem vertrauen, ich nehme im Glauben das an, was Jesus da für mich getan hat. Und so ist es mit jedem Bereich von Gottes Wort. Es steht eigentlich alles jedem Menschen zur Verfügung. Und es ist die Frage, ob es uns möglich ist, im Glauben unsere Hand auszustrecken und das zu nehmen, was Gottes Wort uns gibt. Und es hört nicht auf, bei der Errettung, sondern es fängt mit der Errettung an. Ich habe gerade gesagt, dass Jesus frei macht. Und auch das ist ein Versprechen des Evangeliums, dass Gott uns frei macht. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, heißt es im Johannes 8. Es ist Freiheit da, wie für jeden, der sie im Glauben annimmt. Ich glaube, dass das gleich für Heilung gilt. 1. Petrus 2, Vers 24 sagt, dass wir in seinen Wunden geheilt sind. Also, dass es auch irgendwie etwas ist, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er auch für innere Heilung gestorben ist, dass er auch für körperliche Heilung gestorben ist. Und dass es möglich ist, im Glauben das anzunehmen. Aber es gibt irgendwie Dinge, die fallen uns ziemlich leicht zu glauben, und es gibt andere Dinge, die fallen uns sehr schwer zu glauben. Und aktuell ist es so, dass es uns sehr leicht fällt, zu glauben, dass wir errettet sind, ganz aus Gnaden. Aber das ist irgendwie auch Resultat eigentlich irgendwie einer historischen Entwicklung, dass es uns leicht fällt, das zu glauben. Und das war nicht immer so. Zu Zeiten Luthers, mir war das etwas total Exotisches. Da gab es eigentlich kaum Leute, die Heilsgewissheit hatten. Sondern da war Glaube irgendwie eine ganz andere Sache. Irgendwie man musste irgendwie nach katholischem Ritus gläubig werden und dann gab es doch Ablasshandel und man musste irgendwie jede Menge Sachen machen. Und es gab das nicht, so diese Theologie, dass man rein aus Glauben errettet werden konnte. Und als Luther angefangen hat zu predigen, da haben das natürlich Leute geglaubt, aber sie hatten unheimlich Probleme, damit in Heilsgewissheit reinzukommen. Und oft haben die monatelang oder teilweise jahrelang Bibel gelesen und gebetet, um irgendwie von Gott die Gewissheit zu haben, dass sie tatsächlich nach dem Tod im Himmel kommen und nicht in die Hölle. Und es war schwer, das zu kriegen. Jetzt für uns heute ist das total einfach. Fast jeder, der sich bekehrt und der errettet wird, weiß das irgendwie sofort, ich bin errettet, ich bin ein Kind Gottes. Aber ich glaube, dass diese Gewissheit oder diese Einfachheit, in die Gewissheit zu kommen, eigentlich daher kommt, dass seit 400 oder 500 Jahren das gepredigt wird, wie von der protestantischen Kirche und von den Freikirchen, dass es irgendwie in 1001 Bekenntnis drin ist und dass es immer gesagt worden ist, Errettung ganz aus Gnaden und durch Glauben. Und mittlerweile gibt es halt andere Bereiche, wo es immer noch sehr schwierig ist. Im Bereich von Befreiung, von Süchten. Oder auch im Bereich von Heilung, egal ob innerer oder äußerer, fällt es uns viel schwerer, das im Glauben anzunehmen. Und Leute beten teilweise Monate oder Jahre irgendwie darüber, um das zu bekommen, was eigentlich irgendwie im Evangelium längst feststeht. Und es ist wahnsinnig schwer, dafür zu glauben. Aber auch da gilt eigentlich, und es funktioniert genauso, wie es bei der Rettung funktioniert, wenn man einmal dahin kommt, es wirklich zu glauben, wenn man einmal die Erkenntnis darüber hat von Gottes Wort und weiß in seinem tiefsten Inneren, dass es für einen selber bereitsteht, dann wird es da sein. Und so bin ich davon überzeugt eigentlich, dass Glaube das fast das Wichtigste überhaupt ist, weil Glaube letzten Endes das ist, was die Verheißung Gottes für uns in unserem Leben wirksam macht. Und ich bin neulich mal aufgewacht, morgens, als der Wecker geklingelt hat. Total abgefahrenes Erlebnis. Ich meine, ich bin ja Pastor und mein Wecker klingelt irgendwann und dann denke ich mir, ach egal. Ich muss ja erst abends predigen. Ja, und ihr wisst ja, warum Studenten um 6 Uhr aufstehen, nicht weil Aldi um 6:30 zumacht. Nein, Quatsch. Also, ich stehe wirklich jeden Morgen um 8 auf, ganz egal, wann ich ins Bett gegangen bin. Und ich bin morgens aufgewacht und ich hatte einen Gedanken, den ich noch nie hatte. Ich weiß nicht, ob ich nachts darüber geträumt habe oder so, aber irgendwie so auf dem Weg, total verschlafen vom Bett zum Klo, wo ich morgens immer als erstes hingehe. Nein, stimmt gar nicht. Als erstes checke ich E-Mails und dann gehe ich zum Klo. Und auf dem Weg irgendwo zwischen Bett und E-Mail und Klo, eigentlich habe ich einen Laptop, ne, und sogar WLAN. Ich könnte das eventuell sogar verbinden. Aber ich will euch jetzt hier nicht noch mehr Details aus meinem Leben geben, weil das ja peinlich ist. Auf jeden Fall irgendwo zwischen diesen drei Dingen, war es Wolfgang? Hört nicht auf Wolfgang. Kam mir ein Gedanke, oder der war auf einmal irgendwie ganz feste da, und zwar eine Definition. Und ich glaube, dass es echt vom Heiligen Geist ist. Und dass er gesagt hat, Glaube ist die Fähigkeit, sich selber und sein Umfeld jesusmäßig zu prägen. Und das hatte ich noch nie vorher gehört, also wirklich noch nie vorher. Und ich musste auch eine ganze Weile irgendwie darüber nachdenken. Aber mittlerweile glaube ich, dass es echt etwas absolut Biblisches ist. Und dass Glaube tatsächlich die Fähigkeit ist, sich selber und sein Umfeld jesusmäßig zu prägen. Und natürlich ist Glaube Vertrauen in die ganzen Dinge, die die Bibel uns sagt. Aber man erkennt, ob dieses Vertrauen da ist und ob Erkenntnis Gottes da ist, eigentlich daran, dass irgendwann Werke folgen, die glaubensmäßig sind. Und man kann irgendwie leicht sagen, dass man glaubt, aber wenn irgendwie nicht etwas dabei herauskommt, was man anfassen und was man sehen kann, dann ist es eigentlich kein Glaube. Oder um das ganz unhöflich zu sagen, so wie Jakobus das ganz unhöflich gesagt hat, dann ist der Glaube tot. Und Jakobus ist da ja sowieso irgendwie ein krasser Typ. Also ich würde euch echt empfehlen, mal den Jakobusbrief zu lesen. Er sagt irgendwie einiges zum Thema Glauben. Und er sagt das schon fast ironisch, nämlich zeig mir doch mal deinen Glauben ohne Werke. Oder versuch doch mir mal deinen Glauben ohne Werke zu zeigen. Und dann zeig ich dir meinen Glauben in den Werken. Und ich glaube, dass das ein ganz einfaches Prinzip ist, dass nämlich Glaube, der keine Werke hat oder Glaube, wo man nicht Resultate im eigenen Leben sieht und im Leben der Leute drumherum, hey, das ist kein Glaube. Das ist nicht das, was die Bibel unter Glaube versteht. Und wenn man das immer irgendwie nur sagt, ja, ich glaube irgendwie, dass Jesus wirklich meine Freude ist, aber die Freude bricht nicht durch, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich Glaube ist. Und wenn man immer sagt, ich glaube, dass ich dazu berufen bin, ein Segen zu sein, wie das schon im Alten Testament an 297.000 Stellen irgendwie beschrieben ist, aber man hat noch nie jemand gesegnet oder es ist noch nie jemand irgendwie durch einen gesegnet oder weitergebracht worden, dann glaube ich nicht, dass es wirklich Glaube ist. Dann ist das vielleicht so eine geistige Zustimmung zu irgendetwas, was Gott gesagt hat. Aber wenn es Glaube ist, wenn das wirklich lebendig in unseren Herzen wird, dann muss es etwas machen, dann muss es uns verändern. Und es scheint etwas zu geben, das sieht aus wie Glaube, aber das ist gar kein Glaube. Und eine ganz krasse Stelle dazu, eine meiner Lieblingsstellen aus Hebräer 11, ist mein zweiter Literaturtipp. Wenn du es noch nie gemacht hast, lies die Woche Hebräer 11. Da steht fast alles drin, was man über Glauben wissen muss. Das ist das Glaubenskapitel in der Bibel. Da sind wahnsinnig viele Sachen dazu. Und Hebräer 11, Vers 29 ist ein richtig schöner Vers. Da heißt es, durch Glauben zogen die Israeliten durch das Rote Meer, ohne nass zu werden. Die Ägypter versuchten dasselbe und sind ersoffen. Übersetzung von Storch. Das ist die Geschichte aus dem Alten Testament. Mose zieht mit dem Volk Gottes zum Roten Meer. Gott teilt vor ihnen das Rote Meer. Sie gehen hindurch, durch den Glauben. Total pompöse Sache, echt heftige Szene. Und ich freue mich drauf, im Himmel das Video davon zu sehen. Und die ägyptische Armee, total bescheuert, geht hinterher, versucht dasselbe und ersäuft. Und ich glaube ganz ehrlich, ich vermute ganz ehrlich, dass die meisten Christen heutzutage der ägyptischen Armee applaudieren würden. Und dass die sagen würden, boah, das ist Glaube. Das ist ja so mutig, da hinterher zu gehen, wenn da rechts und links die Wassermassen stehen. Das ist ja irgendwie so ein Akt von Glauben, was diese Leute gemacht haben. Und letzten Endes sind sie alle ersoffen. Und es ist natürlich auch, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, ne, dann frage ich mich ja echt, wie dumm kann man sein und ja, wie dumm kann man überhaupt sein? Ich meine, du verfolgst einen Feind, der vor dir wegläuft. Dieser Feind hat gerade schon jede Menge übernatürliche Wunder gemacht. Ne? Also ich meine, da ist irgendwie schon die Viertel aller ägyptischen Bevölkerung war schon tot und dann teilt Gott ihm das Rote Meer vor den Leuten und die Ägypter gehen hinterher. Also bin ich total unglaublich, wie das passieren kann. Und trotzdem war es sicherlich erst einmal etwas, was von außen aussieht wie Glauben. Die haben versucht, genau das Gleiche zu machen wie die Israeliten, aber sie sind daran gescheitert. Und die Lehre, die ich daraus ziehe, ist, dass es möglich ist, irgendwie Sachen zu tun, die unheimlich glaubensvoll aussehen, aber die ihren Ursprung nicht in dem haben, was Gott uns sagt, sondern die irgendeinen weltlichen Ursprung haben. Und bei den Ägyptern war das sicherlich so der Ursprung des Gedankes, die kriegen wir. Und manchmal ist das so, dass wir etwas machen, wovon wir glauben, dass es glaubensmäßig ist, weil irgendjemand uns das gesagt hat. Weil irgendjemand uns gesagt hat, wenn man Christ ist, dann muss man seinen Job kündigen. Deswegen machen wir das. Und merken dann, dass das Geld irgendwann alle ist und gehen dann wieder einen neuen Job und suchen. Und ganz ehrlich, ich meine, wir alle machen manchmal ziemlich blöde Sachen. Und das finde ich eigentlich auch cool. Man muss Offenheit haben, blöde Sachen zu machen. Man muss einfach mal Sachen auch ausprobieren und merken, dass nicht alles klappt. Aber irgendwann muss man eigentlich an so einen Punkt kommen, dass man merkt, dass Glaube etwas ist, was sich nicht auf das eigene Gefühl stützt. Dass Glaube auch etwas ist, was sich nicht auf die Meinung von anderen stützt. Sondern dass es eigentlich nur eine einzige Quelle von Glauben gibt. Und jetzt dürft ihr einmal raten, was das ist. Ah. Fast. Mac. Also, was für ein Comicbuch? Genau, es ist das Comicbuch ohne Bilder. Römer 10, Vers 17 sagt, dass es nur eine einzige Quelle für Glauben gibt und sagt, der Glaube kommt, hat Wolfgang gerade schon gesagt, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber kommt aus dem Wort des Christus. Und letzten Endes ist es also, der Glaube kommt aus Gottes Wort. Und nicht aus irgendeinem Gottes Wort, sondern er kommt wirklich aus der Bibel und aus den Sachen, die Gott uns lebendig macht. Da, wo Gott direkt in unser Leben hineinspricht, können wir davon ausgehen, dass es wirklich funktioniert. Und es ist wichtig, irgendwie das zu wissen, irgendwie, dass die Sachen klappen werden, die Gottes Wort uns sagt und dass wir uns darauf stellen können. Und wenn der Glaube irgendwie darauf aufgebaut ist, dann wird das klappen. Ich glaube, wenn irgendjemand anders Mose gesagt hätte, jetzt schlag mal irgendwie auf das Rote Meer mit deinem tollen Stock, dann wäre nichts passiert. Und selbst wenn das Aaron gewesen wäre oder Kaleb oder sonst einer irgendwie so seiner anderen Führungsleute da, dann hätte das nicht geklappt. Aber weil Gott es gesagt hat, hat es geklappt. Und deswegen ist es für uns wichtig, sondern echt das Wort zu kennen, Bibel zu studieren, uns davon prägen zu lassen, in einer Haltung des Gebetes zu sein und Gott zu fragen, Herr, was ist es, was du machen möchtest in meinem Leben? Und dass wir dann im Glauben darauf reagieren, dass wir es annehmen und vertrauensvoll darauf, wie das Gott zu seinen Zusagen steht, das machen, was Gott uns gesagt hat. Und es gibt einen Mann, den ich sehr bewundere. Ich weiß, ich habe ja schon öfter mal gesagt, dass es Leute gibt, die ich sehr bewundere. Neulich war das Hermann Zeiss, weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Den finde ich immer noch total gut. Wenn ihr mal nach Solingen fahrt irgendwie und euch sein Grab anguckt, dann werdet ihr sehen, der hat einen Grabstein und auf dem ist ein Bibelvers drauf, 1. Johannes 5, Vers 4. Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, nämlich unser Glaube. Also jemand, der es auch verstanden hat, wie das Glaube über diese Welt hinaus geht und einen Anker über diese Welt hinaus in Gottes Welt wirft. Aber das ist jetzt gar nicht der, den ich meine, sondern ich meine Smith Wigglesworth. Kennt denn jemand? Schmitz-Wickelswurst heißt er auf Deutsch. Das war ein englischer Prediger, ist 48 gestorben oder vielleicht 46 gestorben. Irgendwann in den 40ern ist er gestorben, im hohen Alter von 86 Jahren. Und man nannte ihn den Apostel des Glaubens. Und ich finde, echt, es gibt kaum etwas Auferbauenderes, als Smith Wigglesworth Predigten zu lesen. Und deswegen habe ich mir vor ein paar Wochen The Complete Smith Wigglesworth gekauft. So ein dickes Buch, irgendwie fast 1000 Seiten und ich weiß nicht, 200 Predigten oder sowas da drin. 120? So teuer war das? Oha. Aber es hat sich gelohnt. Also jeder Euro hat sich gelohnt. So teuer war das? Kacke. Ich glaube, ich werde das einfach mal kopieren und dann bei eBay reinsetzen oder so. Aber egal, es lohnt sich auf jeden Fall. Ey, und Smith Wigglesworth ist jemand, der also echt in einem besonderen Maße die Gabe des Glaubens hatte und der eigentlich überall, wo er gepredigt hat, sind krasse Sachen passiert. Es gibt allein 23 Totenauferweckungen, die in seinem Dienst protokolliert sind. Und da war das nicht irgendwie so, wie das heute oft ist, irgendwie, dass jemand behaupten kann, da und da habe ich das erlebt, sondern ich habe also viele von seinen Predigten gelesen und unten drunter stehen dann immer Namen und Anschriften der Leute, denen etwas in seinen Gottesdiensten passiert ist. Also, dass du dann auch nachfragen konntest und da anrufen konntest, habe ich natürlich nicht gemacht, sind ja auch schon wahrscheinlich alle 80 Jahre tot oder so. Aber dass du also nachprüfen konntest, dass die Wunder, von denen er geredet hat, auch tatsächlich passiert sind, fand ich total faszinierend, also absolut beeindruckend. Und was mich an Smith Wigglesworth eigentlich am allermeisten fasziniert und was mir so das Geheimnis des Glaubens zeigt, ist, dass er in der Zeit von zwei Weltkriegen gepredigt hat. Also die erste Predigt, die ich von ihm gelesen habe, war von 1914 und die letzte war halt irgendwann Ende der 40er. Und ich habe noch nicht eine einzige zeitpolitische Geschichte von ihm gehört. Also wenn du das liest, dann hast du das Gefühl, der hat gar keinen Krieg miterlebt. Also der hat gelebt in Zeiten, die viel schwieriger waren als heute unsere. Und alle seine Predigten handelten nur von Jesus und von Gottes Wort. Und ich glaube, was er absolut verstanden hat und was oft in seinen Predigten auch rüberkommt, ist, scheißegal, was diese Welt sagt, das Einzige, an dem ich mich jemals ausrichten werde, ist Gottes Wort. Und ganz egal, was meine Gefühle sagen, wenn meine Gefühle etwas anderes sagen als die Bibel, dann weiß ich, dass meine Gefühle falsch sind. Und er hat mit der Zeit ein unheimlich radikales Leben geführt. Und ich muss sagen, dass er mir da ein kleines Vorbild ist und ich weiß nicht, ob ich da jemals hinkomme, aber ich strebe das auf jeden Fall auch an. Er ist Analphabet gewesen, als er Christ geworden ist und hat dann mit der Bibel lesen gelernt und hat also Zeit seines Lebens nichts anderes gelesen als die Bibel und hat sich also von allen anderen Sachen auch total ferngehalten, ist nie ins Theater gegangen, nie ins Kino, irgendwie hat keine Spiele gespielt und gar nichts, weil er einfach irgendwie gewusst hat, hey, das Einzige, was mich satt machen wird, das Einzige, was mich mit Jesus weiterbringen wird, ist Bibel lesen und ist es mit Gott abhängen. Und ich habe neulich ein Interview gelesen mit einem seiner gesehen, das war so ein kleines MPEG-Video, habe ich im Internet gefunden, von einem seiner Freunde, Lester Sumrall, der noch lebt, und der beschrieb die erste Begegnung mit Smith Wigglesworth und sagt, ich komme dahin, junger Mann in England, habe unter dem einen Arm meinen Regenschirm gehängt, wie man das so macht, den Hut in der Hand und unter dem anderen Arm Zeitung. Und er klingelt da, Smith macht ihm die Tür auf, guckt ihn an, sagt nicht Hallo, sagt gar nichts und sagt, du kannst reinkommen, aber das Ding bleibt draußen. Und er so, welches Ding? Und die Zeitung, musste also die Zeitung wegwerfen, bevor er rein konnte, weil Smith nichts anderes, irgendwie nichts Ungöttliches in seinem Raum haben wollte. Und dann kommt er also rein, irgendwie junger Mann, total nervös, irgendwie vor einem der größten Prediger, die England zu der Zeit hatte, setzt sich ins Wohnzimmer, will sich gerade vorstellen und Smith sagt, sei ruhig, ich lese gerade Bibel. Und hat eine halbe Stunde aus der Bibel vorgelesen. Und als er dann damit fertig war, hat Samuel wieder angesetzt und wollte sich vorstellen. Und er so, nein, wir beten jetzt. Halbe Stunde gebetet. Und sagte Amen. Und der mittlerweile wahrscheinlich total verschüchterte Lester Sumrall will wieder irgendwie was sagen. Und Smith holt seine Bibel raus und liest wieder eine halbe Stunde vor. Dann kommt irgendwann die Tochter von ihm rein und sagt, hey Papa, es gibt Mittagessen. Und sie gehen hin und nach englischer Sitte wurde das Mittagessen ziemlich schweigend aufgenommen. Und nach dem Mittagessen segnet er ihn noch einmal und sagt, wenn Sie wollen, kommen Sie später nochmal wieder. Oh, ich dachte, der krass, wie kann man das machen? Und er sagte auch, er wäre wie vom Kopf geschlagen gewesen und ist rausgegangen und ist über die Straße gegangen und hat auf einmal gemerkt, hey, Gott ist total bei mir und es hat sich absolut etwas geändert. Und er ist wiedergekommen und er ist da in die Lehre gegangen und hat vieles irgendwie gelernt, wahrscheinlich von Smith Wigglesworth. Und ich merke mir das, was mich am meisten irgendwie davon weiterbringt, ist, dass ich weiß, dass es eine Frage ist davon, ob Gott meine erste Priorität ist. Oder dass es irgendwie, nein, Moment, also es wird bestimmen, wie weit ich komme, wie meine Prioritäten sind. Und solange Gott irgendwie meine erste Priorität ist und solange es mir scheißegal ist, was irgendjemand von mir denkt und solange ich mein Leben wirklich radikal irgendwie an dem ausrichte, was Jesus irgendwie von mir möchte und was Gott in seinem Wort sagt, werden Sachen einfach passieren. Und ich glaube, dass wir echt anders drauf sind heutzutage oder wahrscheinlich war das damals nicht anders, aber dass viele von uns deshalb so viele Glaubensprobleme haben, weil wir immer auf das hören, was die Leute um uns herum sagen. Weil wir immer auf das hören, was die Medien uns sagen. Weil wir uns von dem runterziehen lassen, was irgendwo in der Welt passiert und nicht diesen Anker in Gottes Wort haben. Und ich habe vor ein paar Monaten ein Experiment angefangen, vielleicht auch sogar schon vor einem Jahr. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass ich, wenn ich morgens beim Frühstück Radio höre, das habe ich immer gemacht, und dann hatte ich so den ganzen Tag so Gedanken wie an das Tagesgeschehen. Und ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber wenn man so bisschen Radio hört und Fernsehen sieht und Zeitung liest, dann kann man sich echt schon Sorgen machen. dann weiß man, jetzt ist gerade wieder irgend so ein Typ da im Iran unterwegs, der irgendwas mit Atombomben macht, keine Ahnung was genau. Und dann gibt's da wieder Krieg und finanzielle Bedrohungen und Rezession und alle möglichen Sachen. Und es gibt ja echt fast gar nichts Positives scheinbar, jedenfalls wird das nicht berichtet. Und ich habe das so gemerkt, dass es für mich schwer gewesen ist, ins Gebet zu kommen und den Tag über mit Jesus zu verbringen. Und so habe ich irgendwann vor ein paar Monaten gesagt, das tue ich mir nicht mehr an. Und ich möchte echt voll des Wortes Gottes sein. Und seitdem höre ich immer Bibel-CD morgens beim Frühstück. Das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Von meinen Bibel-CDs rede ich ja total gerne. Von Rainer Unglaub vorgelesen. Ziemlich lustiger Name für einen Bibelsprecher. Aber es ist total cool, ne? Und ich höre jeden Morgen irgendwie beim Cornflakes essen irgendwie so eine halbe Stunde oder sowas Bibel. Und es ist tatsächlich so, ne? Es begleitet mich durch den Tag. Ne? Ich meine, wenn ich schon nichts Gesundes esse, muss ich wenigstens was Gesundes hören. Und ich merke, es hat einen Effekt auf mich. Und es ist tatsächlich so, weißt du, das, was uns füllt, das wird aus uns rausfließen. Und wenn dich alles bloß und wenn alles, was dich füllt, die schlechten Neuigkeiten ist und die Werbung und wenn das irgendwie das ist, was dein Leben diktiert, dann wird das auch aus dir rauskommen. Wenn Sorge drin ist, wird Sorge rauskommen. Aber wenn Zuversicht und Gottes Wort drin ist, dann wird Zuversicht und Gottes Wort rauskommen. Und so ist das eigentlich so einer der größten Schlüssel, glaube ich, wie man im Glauben wachsen kann und wie man, ja, wie dieser Glaube irgendwie weiterkommen kann, dass man ihn mit den richtigen Sachen ernährt. Und dass man dafür sorgt, dass der Glaube ernährt wird. Matthäus 4, Vers 4 sagt Jesus, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem lebendigen Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Und ich denke, dass das echt ein absoluter Schlüssel ist. Es ist etwas in uns drin, was von Gottes Wort lebt. Es ist etwas davon in uns drin, unsere Seele, unser Geist, was davon lebt, dass Gott mit uns kommuniziert und dass Gott seine Wahrheit in uns hineinlegt. Und wir tun gut daran, ein Leben zu führen, dass Gott immer wieder die Möglichkeit gibt, auch etwas in uns hineinzulegen. Und wenn wir die Resultate einer anderen Welt in unserem Leben haben wollen, dann wird das für uns wichtig sein, dass wir uns mit dieser anderen Welt füllen und mit der Realität dieser anderen Welt füllen. Und dann werden wir es auch erleben, dass Gott irgendwie immer mehr in unserem Leben tut und in unserem Leben durchbricht. Ach, jetzt könnte ich gerade anfangen zu predigen, aber ich bin schon fast durch. Ich bin ganz durch. Keine Sorge. Ich würde gerne noch beten, irgendwie während die Lobpreiser vielleicht schon nach vorne kommen. Jesus, ich danke dir für dein Wort, Herr, und ich danke dir für den Willen, den du hast, unser Leben zu segnen und durch uns andere Leute zu segnen. Gott, danke, dass du das willst. Herr, und ich bete, dass du Motivation freisetzt, hier bei meinen Freunden dich zu suchen, dein Wort zu lesen und geistig zu wachsen und weiterzukommen. Sich mit deiner Welt auseinanderzusetzen und immer mehr in das hineinzuwachsen, was du für sie hast. In Jesu Namen bete ich das, Gott. Ich bitte dich, dass du uns frei machst von Weltlichkeit. Ich bitte dich, dass wir nicht leben wie die Welt und dem nachlaufen, was irgendwie die Werbung uns sagt und vor dem Angst haben, was die Bildzeitung uns sagt. Gott, ich bitte dich, dass du uns frei machst davon und dass du uns einen Anker gibst in deiner Welt. Ich bitte dich, dass wir Leute sind, die in deinem Wort zu Hause sind und das glauben und auf dem stehen, was du uns zu sagen hast, Herr. In Jesu Namen.